Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute begrüßt Sie herzlich Barbara Weber. Und das sind unsere Themen. Von der gelenkten Demokratie zur Angstherrschaft. Wie sich das Putin-Regime radikalisierte, darum geht es unter anderem in einer Neuerscheinung, die wir Ihnen gleich vorstellen. Über selbstbewusste Beginen und Frauengemeinschaften im Mittelalter habe ich mich vor der Sendung mit Dr. Leta Böhringer unterhalten, deren DFG-Projekt zu dem Thema gerade bewilligt wurde. Wir zeigen, wie Nachhaltigkeiten der Archäologie am Beispiel Pompeji gelingen kann, und informieren Sie über ein Forschungsprojekt, das sich mit der Prävention und Verhinderung von Amokläufen an Schulen befasst. Zu Beginn seiner Amtszeit bezeichnete Wladimir Putin seine Art der Amtsführung als gelenkte Demokratie. Hierzulande wurde diese Form der Autokratie zwar kritisiert, aber lange nicht als gefährlich eingestuft. Schließlich gab es noch Oppositionsparteien und Wahlen sowie unabhängige Medien. Doch spätestens im Zuge der Vorbereitungen des neuerlichen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Putin auch die Repression nach innen extrem verschärft. Mittlerweile regiert er offen diktatorisch. Hinter dem Wandel könnte ein Muster stehen, wie eine aktuelle Veröffentlichung von Sergei Guriev, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Sciences Po, und Daniel Treisman zeigt. Dieser Wandel wird auch hierzulande von einigen Wissenschaftlern beobachtet, wie Andreas Beckmann erfuhr.
Das russische Volk werde immer in der Lage sein, wahre Patrioten von Abschaum und Verrätern zu unterscheiden und diese einfach ausspucken wie eine Fliege, tönte Wladimir Putin 3 Wochen nach seinem Überfall auf die Ukraine. Diese kaum verklausulierte Gewaltandrohung unterstreicht in den Augen des russischen Wirtschaftswissenschaftlers Sergei Guriev, wie er in seinem in diesem Monat erschienenen Buch schreibt, dass sich Putin längst von einem modernen Autokraten zu einem Angstherrscher gewandelt hat.
The new autocrats wield their power based on manipulation of information.
Moderne Autokraten gründen ihre Herrschaft auf Manipulation und Zensur von Informationen. Sie wenden Unterdrückung verdeckt an, indem sie etwa die Gerichtsbarkeit unter ihre Kontrolle bringen. Aber offen Gewalt anzudrohen oder anzuwenden, ist eigentlich eine altmodische Form von Angstherrschaft. Moderne Spin-Diktatoren, wie ich sie nenne, lassen sogar Wahlen zu, die zwar nicht wirklich frei sind, aber ihrer Herrschaft einen Anschein von Demokratie geben.
So hat einst auch Putin angefangen, erinnert sich Sergei Guriev, der bis 2013 Professor an der New Economic School in Moskau war, bevor er nach Frankreich auswandern musste. Schon früh fiel bei Putin aber eine Neigung zu extremer Gewalt auf. Im Tschetschenienkrieg, den er kurz nach seinem Amtsantritt als Präsident 1999 massiv verschärfte. Dieser Zug seines Regimes trat immer offensichtlicher in den Vordergrund.
Die Freiheit schrumpft täglich. Es begann damit, dass er politische Gegner als Feinde verunglimpfte. Später ließ er sie ermorden, wie Boris Nemtsov, oder versuchte sie zu vergiften, wie Alexei Nawalny. Inzwischen droht er allen, die es wagen, seinen Krieg einen Krieg zu nennen. Putins Regime wandelt sich zusehends in Richtung Massenrepression.
Anfangs hatte Putin offene Repression kaum nötig. Im Jahr 2000 hatte er die Präsidentschaftswahlen mit absoluter Mehrheit gewonnen. 2004 stimmten sogar 71% für ihn. Das lag nicht nur daran, dass die Opposition in den staatlich gelenkten Medien kaum vorkam. Viele Menschen stimmten für Putin, weil er nach den chaotischen 90er Jahren unter Boris Jelzin wieder für innere und vor allem soziale Sicherheit gesorgt hatte. 2008 war seine Amtszeit gesetzlich abgelaufen. Doch er ließ die Verfassung umschreiben, um 2012 in den Kreml zurückzukehren. Der Schwerpunkt seiner Agenda hat sich seither deutlich verlagert.
Es geht um die Sicherung des imperialen Anspruchs und geopolitischen Anspruchs Russlands.
Katharina Blum, Professorin am Osteuropa-Institut der FU Berlin, beschreibt schon seit fast 10 Jahren eine deutliche Hinwendung Russlands zu einem nationalistischen Konservatismus. Ideologisch angeleitet wird dieser Schwenk von einem Think Tank, den im Westen bis heute kaum jemand wahrnimmt.
Der Sporsky-Club, seit 2012 gibt es ihn, ist die breiteste Plattform dieses Konservatismus, der also sehr viele unterschiedliche Strömungen vereint und auch Leute als ständige Mitglieder hat. Von quasi Neostalinisten hin zu mitunter sogar als sozialdemokratisch gefassten Intellektuellen bis hin eben zu eher orthodox konservativen Akteuren.
Nur eine einzige Frau gehört dazu, aber für Faschisten und Monarchisten ist Platz. Der Sporsky-Club propagiert, Russland solle dem Westen den Rücken kehren und sich als eine eigenständige Macht im eurasischen Raum erneuern.
Russland war nie ein Nationalstaat im westeuropäischen Sinne, sondern immer eine Kombination aus Nationalstaat mit Imperium. Da waren sie auch eigentlich stolz drauf.
Diesen imperialen Nationalstaat will der Sporsky-Club moralisch einen und festigen, um gegenüber dem Ausland wieder Stärke zu demonstrieren. So wie einst die Sowjetunion und vor allem das Zarenreich.
Es geht eigentlich um eine moralische Erneuerung, auf die man quasi alle einschwören kann. Etwas, was im Grunde die Bevölkerung in der Breite, aber eben auch die Elite mobilisiert, quasi mit einem Sinn verleiht, der nicht allein im Geschäfte machen und in Bereicherung besteht. In gewisser Weise ist der russische Konservatismus eine Gegenbewegung gegen die 90er Jahre, die sich Putin sehr kunstvoll zunutze macht.
Dabei ist er dieser Denkrichtung nicht von Anfang an gefolgt. Zunächst hörte er auch liberalen Ratgebern zu, die eine Integration in den Weltmarkt empfahlen durch Rohstoffexporte. Mit den Erlösen sollte eine Hightech-Industrie, etwa nach dem Vorbild Südkoreas, aufgebaut werden. Doch zu viel Geld floss in die Taschen von Oligarchen und anderer Günstlinge oder versickerte in korrupten Verwaltungen. Spätestens seit der weltweiten Finanzkrise erlahmte Russlands Wirtschaftswachstum, ergänzt Sergei Gurjew. Mittelschicht, Arbeiterschaft und kleine Unternehmer, Putins treueste Wähler, wurden zusehends unzufrieden.
Die wichtigste Statistik, die Putin verfolgt, sind seine Beliebtheitswerte. Die waren nach seiner Rückkehr ins Amt kontinuierlich gefallen, bis er 2014 die Krim annektierte. Da stiegen sie so steil an, wie Putin selbst es nicht erwartet hatte.
Die Nationalisten des Sporsky-Clubs hatten einen Krieg ohnehin für unvermeidlich gehalten und sahen sich bestätigt. Auch dadurch, dass der Westen Sanktionen verhängte, die Putins Regime zwar wirtschaftlich nur kurzfristig schadeten, aber seinen Stolz kränkten, meint Katharina Blum.
Das ist eine Kritik, dass der Westen Russland nie als Partner akzeptiert hat. Da gibt es sehr schöne, klare Statements. Ne? Gebt es auf, ihnen gleich sein zu wollen. Ihr werdet niemals von ihnen akzeptiert. Besinnt euch auf das eigene. Wichtig ist das Souveränitätskonzept, also gegen quasi die Dekadenz des Westens, sprich Europa mit dem, was wir kennen, also gegen Homosexualität, einen übertriebenen Minderheitenschutz, eine Zensur durch Political Correctness.
Putin inszeniert sich heute als Verteidiger der Freiheit der Russen gegen die Zumutungen eines angeblich fremden, liberalen Lebensstils. Nichtregierungsorganisationen, die noch mit dem Westen zusammenarbeiteten, wurden als ausländische Agenten gebrandmarkt und nach verboten. Nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine wurden auch die letzten freien Medien geschlossen. Fast alle unabhängigen Journalisten flohen ins Ausland. Viele versuchen, von dort aus weiterzuarbeiten. Ende März führten 5 unabhängige russische Medien ein Online-Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Auf YouTube wurde das Video etwa 10 Millionen Mal aufgerufen. Die Hoffnung war, dass dadurch die Wahrheit über den Krieg auch in Russland ankommen würde.
Die Frage ist natürlich ultimativ, hat es irgendeinen Effekt? Beeinflusst es die öffentliche Meinung in Russland nachhaltig?
Solche Fragen kann der Medienwissenschaftler Nils Weidmann von der Universität Konstanz selbst kaum beantworten.
Weil unabhängige Umfragen schwierig bis unmöglich sind. Aber allen Zeichen nach, die wir bekommen hier, ist es doch eine recht große Mehrheit in Russland, die sich zu beeinflussen scheinen lässt von der staatlichen Propaganda und sozusagen der Interpretation der Ereignisse zu folgen scheint.
Kein Wunder. Zeitungen, Radio und Fernsehen sind fest in der Hand von Putins Medienaufsicht. Und beliebte soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram hat die Behörde gesperrt. Wer technisch versiert ist, kann Blockaden manchmal umgehen. Bei YouTube scheint das bisher leidlich zu funktionieren.
Telegram ist deutlich weniger reguliert teilweise, wo sich sozusagen einzelne Gruppen bilden können, die aber nicht geschlossen sind, sondern wo man von außen her problemlos mit dazustoßen kann. Und deshalb ist es eine eher clubbasierte Kommunikation. Ohne das Suchen dieser Kanäle und dieser Gruppen geht es nicht.
Vor allem junge Leute probieren es. Wie ihre Altersgenossen im Westen hat sich diese Generation, zumindest in den Großstädten, häufig vom klassischen Fernsehen verabschiedet und wird so von der Propaganda weniger gut erreicht. Putin könnte Teile der Jugend verlieren.
In the long run, everybody I know is trying to run away.
Langfristig dürften alle gut qualifizierten jungen Leute, die ich kenne, auswandern. Das tun jetzt schon viele und Investoren flüchten auch reihenweise. Russland droht eine heftige Wirtschaftskrise. 2014, nach der Annexion der Krim, habe ich so etwas nicht gesehen.
Sergei Guriev glaubt, dass Putin sich vielleicht irgendwann zum Sieger des Krieges ausrufen könnte. Er habe aber kaum eine Chance mehr, den Frieden zu gewinnen.
Herr Putin steckt in großen Schwierigkeiten, wirtschaftlich und politisch. Für ihn ist das jetzt ein Kampf auf Leben und Tod.
Um politisch zu überleben, bleibt ihm kaum etwas übrig, als auch im eigenen Land weiter Angst zu schüren und sich darauf zu verlassen, dass sein Volk auf Dauer in Anpassung erstarrt.
Wie sich das Putin-Regime radikalisierte. Andreas Beckmann berichtete. Das Buch von Sergei Guriev und Daniel Treisman hat den Titel »The Changing Face of Tyranny in the 21st Century« und ist kürzlich bei Princeton University Press erschienen. Kölner Bürgerinnen genossen im Mittelalter, natürlich auch abhängig von ihrem sozialen Status, weitgehende wirtschaftliche Freiheiten. Drei Zünfte waren den Frauen vorbehalten. Die Garnmacherinnen, die Goldspinnerinnen und die Seidmacherinnen, die bis ins 16. Jahrhundert die Seidweberei in der Stadt beherrschten und der oberen sozialen Schicht angehörten. Die Ehe beeinflusste die ökonomische Selbstständigkeit der Frau übrigens nicht. Allerdings galt auch in Köln, verheiratete Frauen hatten einen anderen Status als unverheiratete. Doch Ansehen ließ sich auch anders erreichen. Frauen, die nicht oder noch nicht heiraten wollten, konnten sich seit dem 13. Jahrhundert einer Beginengemeinschaft anschließen. Und diesen Beginengemeinschaften ist ein großes Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewidmet, das Dr. Leta Böhringer jetzt an der Universität Köln leitet.
Ich war Archivarin am Historischen Archiv der Stadt Köln und habe dort über sehr viele Jahre hinweg Urkunden ausgewertet und eine Datenbank mit über 2000 Datensätzen erstellt, in der namentlich bekannte Beginen zwischen dem Jahr 1223, der ersten Erwähnung, bis etwa 1500 aufgelistet werden.
Jetzt haben Sie ja nicht nur diese Bücher, die Sie eben erwähnt haben. Ich vermute mal, es handelt sich um alte Grundbucheintragungen, sogenannte Schreinsbücher. Genau, da haben Sie ja noch andere Materialien zu Rate gezogen, weil die Schreinsbücher allein sind ja nicht so sehr ergiebig in der Recherche.
Ah, die sind erstaunlich detailreich, was die Angaben betrifft, aber ich habe auch in Testamente geschaut und es gibt sogar etwa ein halbes Dutzend Testamente von Beginen selbst. und ich habe sehr viele Urkunden herangezogen. Und im Projekt geht es um eine doppelte Auswertung. Ich schreibe ein Buch, eine Sozialgeschichte der Kölner Beginen, und die Datenbank, die ich beschrieben habe, die soll ins Internet gestellt werden. Sie ist damit öffentlich zugänglich, kann durchsucht werden und ist auch für spätere Projekte anschlussfähig. Und das Neue und Besondere ist, dass Buch und Datenbank aufeinander bezogen sind. Es geht darum, beispielsweise herauszufinden, ob Beginen in bestimmten Straßen besonders konzentriert lebten, wie die Häuser von Hand zu Hand gingen, wie die Verwandtschaftsbeziehungen waren und ob es noch andere Beziehungen zwischen den Frauen gab.
Was weiß man denn jetzt darüber, wodurch sich Beginen von Ordensgemeinschaften unterschieden haben?
Dadurch, dass sie in Städten lebten, keine bindenden Gelübde ablegten und nicht der Klausur unterlagen. Das ist der entscheidende Unterschied. Beginen konnten sich in Städten frei bewegen, sie waren nicht klausuriert. Sie besuchten in der Regel sonntags die Kirchen ihrer Pfarreien, von wem sie sich sonst seelsorgerisch betreuen ließen, also ob sie zu den Bettelorden, zu den Mönchen der Franziskaner oder der Dominikaner gingen oder eben zu ihrem Pfarrpriester. Das war ihnen in der Regel frei überlassen. Und sie konnten in der Stadt auch beispielsweise Aufgaben für ihre Familien übernehmen. Ich habe eine Begine, die etliche Male in den Schreinsbüchern auftaucht, die war Testamentsverwalterin für ihren Vater, hat also Geschäfte vorgenommen im Auftrag der Familie.
Ich meine, das ist ja eine unglaubliche Stellung, die Sie da hatten, ne?
Ja, einflussreiche, auch gebildete Damen konnten dort selbstständig schalten und walten und eben auch wichtige Funktionen für die Familie wahrnehmen.
Könnten Sie mal ein Beispiel nennen für eine Begine?
Ja, wir wissen sehr viel mehr von Reichen als von armen Beginen, weil über Immobilienbesitz sehr viel mehr Quellen erhalten sind. Die reiche Begine Kunigunde von der Neuen Tür, heißt sie, ist zwischen 1305 und 1333 bezeugt. 1306 einigt sie sich mit anderen Hausbesitzern über den Zugang eines Toilettenhauses hinter den Häusern. Da müssen sich die ganzen Hausbesitzer einigen, wer macht da sauber, wer darf da hin und so weiter. Und wir wissen mehr über Kunigunde, weil die 1333 ihr Testament aufsetzt. Da erfahren wir, dass sie in einem großen Steinhaus, das wird ausdrücklich betont, also in einem reichen Haus, zusammen mit 4 jüngeren Verwandten wohnt. Das ist so eine kleine Beginenwohngemeinschaft. Kunigunde hat auch männliche geistliche Verwandte. Sie hat 2 Brüder, die sind Benediktinermönche. Sie hat 2 Neffen, die sind Johanniter. Also in der Familie waren sehr viele Geistliche. Sie wohnt in dieser kleinen Beginen-WG in der Nähe der Dominikaner, denen sie sich offenbar auch spirituell verbunden fühlt, und bestimmt in ihrem Testament, dass sie da beerdigt werden will. Die 4 jüngeren Frauen aus ihrer Familie haben aber in ihrem Haus Wohnrecht bis an ihr Lebensende. Erst mit dem Tod aller Frauen erlischt die kleine Hausgemeinschaft. Dann geht das Haus an die Dominikaner über. Eine ärmere Begine war beispielsweise Eva Kunzweiler. Die kauft 1299 eine kleine Wohnung in einer, wie wir heute sagen würden, einfachen Wohnlage. Nämlich auf dem Berlich in Köln. Da waren im Mittelalter üble Spelunken und auch das städtische Bordell. Also das war jetzt keine besonders tolle Wohnlage. Da kauft Eva eine Wohnung, gründet dort eine kleine Gemeinschaft und sie selber ist die Meisterin. Und diese Gemeinschaft, die will Eva auf Dauer begründen. Die Wohnung soll erhalten bleiben für Beginen. Und sie setzt den Vater Guardian, der Franziskaner, ein. Der soll jeweils eine neue Begine einsetzen, wenn eine gestorben ist.
Jetzt ist das ja so, dass eine Besonderheit ist, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob das nur in Köln ist, aber eine Besonderheit ist ja, dass die Beginen selbst über ihren Besitz verfügen können, nicht?
Ja, das ist in Köln in der Tat eine Besonderheit, gab es abgestuft auch in anderen Städten. In Köln erben Mädchen gleichberechtigt mit Jungen, also die Geschwister erben alle zu gleichen Teilen. Das heißt, wenn man dann sich einigt beispielsweise über den Inhaber eines Hauses, müssen die anderen Geschwister abgefunden werden. Die Beginen können selbst über ihr Eigentum verfügen, sie können es vererben, sie können es verkaufen und eben auch über die Erträge dann selber verfügen und haushalten. Das sind relativ weite Rechte, das ist richtig. Und das macht natürlich die Frauen, zumal wenn sie besitzend waren, durchaus selbstständig.
Jetzt haben Sie es eben schon mal angesprochen. Es gibt so eine gewisse Schieflage in der Forschung. Das heißt, wir können nicht genau sagen, oder besser gesagt in der Überlieferung, wir können gar nicht genau sagen, aus welchen Schichten bzw. Ständen wie viele Beginen kamen. Weil natürlich die Quellen da etwas einseitig sind. Ne?
So ist das. Also über grobe prozentuelle Anteile ist da nur schlecht Auskunft zu gewinnen. Bei mir überwiegen ganz klar die wohlhabenden Beginen einer kaufmännischen oder handwerklichen, in Anführungszeichen, Mittelschicht, wenn man das fürs Mittelalter so sagen kann. Wir wissen aber, dass es arme Beginen gab, denn für die werden ausdrücklich von wohlhabenden Damen Konvente eingerichtet. Da heißt es dann für arme Beginen, oft auch für ärmere Frauen aus der eigenen Familie. Wovon die lebten, ist nicht so ganz klar aus den Schriftquellen zu sehen. Ich vermute, dass viele von Familienmitgliedern unterstützt wurden. Das kann ich aber nur in wenigen Fällen überhaupt beweisen. Mit Arbeiten ist das so eine Sache, denn handwerkliche Tätigkeiten waren bekanntlich durch Zünfte geschützt. Meine Beginen können gegen Lohn spinnen. Und das haben viele Frauen bestimmt auch getan, das wissen wir auch aus anderen Städten. Aber Wolle weben konnten sie nicht, das war zünftische Arbeit. Und ob man von Leineweberei leben konnte, das wage ich zu bezweifeln. Aber in Köln und auch in anderen Städten, zum Beispiel Koblenz, hat man Dienerinnen entdeckt, die in Klerikerhaushalten oder auch in reicheren Häusern Dienstboten waren und die werden auch als Beginen bezeichnet. Da darf man sich jetzt nicht unbedingt ein armes Küchenputtel vorstellen, sondern das waren auch durchaus Frauen in Vertrauensstellungen. Also die Leiterinnen von Mägden, die sogenannten Schaffnerinnen und ähnliche.
Was wissen wir über das Ende der Beginengemeinschaften?
Darüber wissen wir recht viel. Es gab große Umbrüche im 15. Jahrhundert, aber man sollte nicht vergessen, dass es Beginen bis weit ins 20. Jahrhundert gegeben hat, nämlich in den Beginenhöfen in Flandern. Da sind die letzten Beginen erst in den 1920er Jahren, teilweise später, gestorben. Heute gibt es unter dem Beginennamen alternative Wohnprojekte für Frauen mit oder auch ohne religiösen Hintergrund. Im 15. Jahrhundert, wie gesagt, da gab es große gesellschaftliche Umbrüche. Beginenkonvente wurden zu Teilen der städtischen Armenfürsorge, in Köln zu Altersheimen für alte Dienstboten. Und die wurden von ihrer Herrschaft versorgt. Manche Beginenhäuser, manche Konvente wurden zu regulären Klöstern älteren Stils. Andere, das ist eine sehr wichtige Entwicklung, reagieren auf Forderungen der Stadtobrigkeit und werden weltliche Schwestern. Eigentlich ist das im Kirchenrecht nicht vorgesehen, dass geistliche Frauen außerhalb der Klausur leben. Aber durch die Pestwellen seit 1348, die ja immer wieder kamen, entstand der Bedarf nach Pflegepersonal, nach Schwestern, die helfen konnten. Und deshalb werden manche Beginenkonvente zu neuen Formen der Orden, das sind die Zellitinnen, die es auch bis heute gibt, die sich in solchen Zeiten und auch außerhalb von solchen Zeiten natürlich um kranke Menschen kümmern. Weniger in Krankenhäusern, das gab es so noch nicht, weil man ja wusste, dass bestimmte Krankheiten ansteckend sind. Die Schwestern gingen in die Häuser der Erkrankten.
Also das heißt, kann man von einer gewissen Kontinuität bis heute sprechen? Nur
das
in
ist wahr, ja.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Böhringer.
Ich danke herzlich für Ihr Interesse.
Das Gespräch mit Dr. Leta Böhringer, Leiterin des Forschungsprojektes Beginen in Köln, Sozialgeschichte urbaner Frömmigkeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert, haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die antike Stadt Pompeji gilt als eines der größten archäologischen Projekte der Welt. Seit 1748 wird die Stadt in Italien, die durch den Ausbruch des Vesuvs 79 nach Christus verschüttet wurde, ausgegraben. Und auch in diesem Jahr haben neue Ausgrabungen begonnen. Die bereits von der Asche befreiten Gebäude müssen permanent untersucht und regelmäßig konserviert werden. Um die UNESCO-Stätte langfristig zu erhalten, sind nachhaltige Methoden gefragt, wie Michael Stang in Erfahrung bringen konnte.
Wer sich mit der antiken Stadt Pompeji in Italien befasst, kommt an der Insula Occidentalis nicht vorbei, sagt Paolo Mighetto, der die Ausgrabungen und Konservierungsmaßnahmen dieser Stätte leitet.
In this marvelous site of the Insula Occidentalis is one of
an dieser fantastischen Stelle der sogenannten Insula Occidentalis befindet sich einer der wunderbaren Teile der antiken Stadt Pompeji mit Blick auf den Golf von Neapel. Wir haben hier mit einer neuen Ausgrabung der Casa Biblioteca, dem Haus der Bibliothek, dem Haus des Goldenen Armbands, Fabio Ruffo und anderer Häuser dieses alten Komplexes begonnen.
In Pompeji finden zwar seit über 250 Jahren Ausgrabungen statt, jedoch sei der Ort so groß und so gewaltig, dass es immer Neues zu entdecken, zu erforschen und zu erhalten gebe. Vor allem Letzteres sei eine gewaltige Herausforderung, so der Architekt.
Die Restaurierung dieses Ortes ist äußerst komplex, und zwar, weil wir die vielschichtigen Phasen der Stadt inklusive der antiken Dramen erhalten wollen.
Paolo Mighetto ist fasziniert von der vielfältigen Geschichte dieses Ortes, die mehr Katastrophen erlebt hat als nur den berühmten Vulkanausbruch.
Pompeji war 62 nach Christus einem Erdbeben ausgesetzt. Zuvor hatte es zahlreiche kleine Beben gegeben. Und dann der Vesuv-Ausbruch natürlich. Hinzu kommen die ganzen Ausgrabungen, als unterirdische Tunnel unter dem Gebäude gegraben wurden. Ausgrabungen im 18. und 19. Jahrhundert und überall die Asche und vulkanisches Material. Und schließlich sind hier während des Zweiten Weltkriegs zwei Bomben eingeschlagen. Und unser Ziel ist es, all die Zeichen der Zerstörung zu bewahren.
The aim is to preserve all the sign of this destruction.
Doch das ist gar nicht so einfach, denn die Maßnahmen sind aufwendig und teuer. Das betrifft nicht nur die Insula Occidentalis, sondern weitere hunderte Gebäude. Und so kam es in der Vergangenheit leider zu zahlreichen Versäumnissen im UNESCO-Weltkulturerbe, so Direktor Gabriel Zuchtriegel.
Man kann sich vorstellen wie so ein Flugzeug, wenn man sich dieses Bild mal vorstellen möchte. Also Pompeji, ein Flugzeug, das immer tiefer absinkt durch fehlende Instandhaltung, fehlende Restaurierungsarbeiten. Und dann an einem gewissen Moment quasi fast am Boden zerschellt und es kommt dann zu diesem dramatischen Ereignis 2010, dass ein antikes Gebäude tatsächlich einstürzt während eines Unwetters.
Im November 2010 stürzte ein Haus der Gladiatorenschule ein. Einige Tage später gab eine Mauer am sogenannten Haus des Moralisten nach. 2012 stieß Ministerpräsident Mario Monti das große Pompeji-Projekt an, mit dem erklärten Ziel, die Stadt vor dem Untergang zu retten. Und so kam es. 105 Millionen Euro flossen in neue Strukturen und Konservierungsmaßnahmen, sagt der Archäologe, der seit 2021 den archäologischen Park leitet.
Und danach dieser große Einsatz, also man versucht, dieses Flugzeug wieder hochzuziehen und investiert sehr viel Geld, sehr viel Personalressourcen auch. Und es klappt, es wird zum Erfolg und das Flugzeug steigt und steigt. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich die richtige Flughöhe für dieses Flugzeug?
Geld sei, so Zuchtriegel, nicht mehr das große Problem. Daran änderte auch die Corona-Pandemie nicht viel, als Einnahmen durch den Tourismus wegbrachen. Denn Pompeji wird auch vom italienischen Staat und der Europäischen Union finanziert. Auf weitere große Finanzspritzen sollten Sie aber nicht hoffen.
Wir können ja nicht alle 5 Jahre oder nicht mal alle 10 Jahre, denke ich, so ein Riesenprojekt stemmen, sondern wir müssen jetzt einfach rausfinden, was müssen wir jährlich tun, investieren, Geld, aber natürlich auch Arbeit, Zeit, um dieses Flugzeug auf Höhe zu halten.
Und das gehe nur mit Nachhaltigkeit, denn mit jeder Ausgrabung kommen mehr Bauwerke hinzu, die erhalten werden müssen.
Im Moment, wir sind in einer sehr speziellen Phase, denke ich, in der Geschichte von Pompeji, in der modernen Geschichte von Pompeji, in der wo es ja sehr viel um die Erhaltung geht, die sehr komplex und schwierig ist. Es sind über 10.000 Räume, teils mit Fresken, antiken Fresken, die seit den Ausgrabungen, die im 18. Jahrhundert beginnen, Wind und Wetterung ausgesetzt ist.
Der Plan sieht vor, dass zahlreiche neue Technologien Einzug gehalten haben, um die Gebäude zu schützen und mögliche Schäden frühzeitig, sogar in Echtzeit, zu erkennen. Dazu gehören Wärmebildkameras, Sensoren und Drohnen. Die Aufgaben für alle Mitarbeitenden in Pompeji sind groß wie nie, räumt auch Ingenieurin Alessandra Zambrano ein.
We have a city to maintain. We have a volcanic risk, seismic risk.
Wir müssen eine ganze Stadt unterhalten. Wir haben ein Vulkanrisiko, ein seismisches Risiko. Aber es gibt auch andere Probleme, etwa wie wir das Ausgegrabene präsentieren. Der Klimawandel ist ein Problem, der die ältesten Gebäude beeinträchtigen kann. Es ist also alles sehr komplex und sehr herausfordernd.
Inzwischen, so Direktor Gabriel Zuchtriegel, seien sie aber hoffentlich auf einem guten Weg.
Das ist also jetzt eine besondere Aufgabe nach dieser Phase. Es geht jetzt eher darum, ja, einfach Nachhaltigkeit zu schaffen, auf der Grundlage natürlich der Erfahrungen der letzten Jahre auch. Deswegen sind wir auch extrem vorsichtig mit neuen Ausgrabungen. Also wir graben eigentlich nur dort neu aus, wo es auch aus denkmalschützerischen Sichtweisen her Sinn macht.
Über Nachhaltigkeiten der Archäologie am Beispiel Pompeji berichtete Michael Stamm. In ein paar Tagen jährt sich der Amoklauf von Erfurt zum 20. Mal. Am 26. April 2002 erschoss ein ehemaliger Schüler an seiner Schule 16 Menschen. Dann brachte er sich selbst um. Wie jedes Jahr wird die Schule an den Tag erinnern, vor allem an die Toten, so Schulleiterin Christine Alt vom Gutenberg-Gymnasium.
Wir sprechen von all den Lehrkräften, die hier in Ausübung ihres Berufes gestorben sind, auch des einzelnen Polizisten, der zur Hilfe gerufen wurde. Wir haben also hier 16 verschiedene durchtrennte Lebenslinien mit all den Personen, die damit involviert wurden, die Familien, die Freunde und die Schülerinnen und Schüler, die teilweise zusehen mussten, wie man ihre Lehrerinnen, ihren Lehrer vor ihren Augen tötet.
Der Amoklauf von Erfurt war für die Kriminologin und Hochschullehrerin Britta Bannenberg von der Justus-Liebig-Universität im hessischen Gießen die Initialzündung, über Amoktäter zu forschen, sagt sie. Sie hat ein bundesweit einzigartiges Konzept entwickelt, Amokläufe möglichst früh zu erkennen. Hintergründe von Hans Rubenich, gelesen von Nina Lentfer.
Sie fürchten eine Amoktat? Sie sind besorgt wegen des Verhaltens eines Schülers, eines Mitschülers, eines Freundes ihrer Kinder, eines Kollegen, eines Bekannten? Das Verhalten wirkt bedrohlich, ist jedoch schwer einzuschätzen. Sie sind sich nicht sicher, ob sie die Polizei informieren sollten, ob sie den Schüler selbst ansprechen sollten?
Ein Aufruf auf einer Internetseite der Justus-Liebig-Universität im hessischen Gießen. Er gehört zum Beratungsnetzwerk Amokprävention. Eine Initiative von Britta Bannenberg, Professorin und Kriminologin. Über 400 Menschen sind ihm in den vergangenen 7 Jahren gefolgt und haben sich bei Bannenberg und ihrem Team gemeldet.
Wir haben etwa 2 bis 3 Anrufe die Woche. Und die kommen aus dem schulischen Bereich, von Lehrern, von Schülern, die beunruhigt sind über einen Mitschüler. Sie kommen aus den Personalabteilungen von Unternehmen oder sie kommen aus den Behörden. Überall gibt es Menschen, die zum Beispiel ankündigen, viele Menschen töten zu wollen, wenn das hier jetzt noch so weiterginge. Also meistens bleibt es so ein bisschen im Unklaren, wie weit man schon ist mit gewissen Gedanken und ob das tatsächlich in eine Tat mündet.
Christian Seifert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Britta Bannenberg. Er und seine beiden Kollegen nehmen die Anrufe entgegen und werten sie aus. Es ist nicht immer einfach zu erkennen, inwieweit jemand tatsächlich eine Gewalttat, etwa an einer Schule, plant. Ein Beispiel.
Wenn ein eher zurückgezogener Schüler zum Beispiel im Nachgang einer anderen Amoktat Dinge sagt wie: auf so etwas wäre unsere Schule hier nie vorbereitet. Oder so etwas wie: in München oder Winnenden oder Erfurt müsste hier auch einmal geschehen. Also solche seltsamen Äußerungen von sich gibt, die man ganz schwer einordnen kann. Eigentlich.
Eigentlich. Inzwischen gibt es hier aber Wissen. Britta Bannenberg erklärt, wie es zu ihrem jetzigen Projekt kam.
Im Jahr 2013 haben wir ein großes interdisziplinäres Forschungsprojekt mit 4 Universitäten und auch der Schweiz gestartet, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wurde. Da ging es darum, die Amoktaten in Deutschland breit zu erfassen und zu analysieren.
Schon vorher analysierte Britta Bannenberg Gewalttaten, vor allem Amokläufe.
Die Initialzündung Erfurt war die Tat. Also, dass es in Deutschland möglich sein würde, dass ein junger Mann in seine Schule geht und dort Menschen ermordet und sich dann selber in den Kopf schießt, sowas hat es bis dahin nicht gegeben.
Es ist der 26. April 2002. Die Tagesschau berichtet den ganzen Tag über die Ereignisse in Erfurt.
Gegen 11 Uhr beginnt ein als Ninja-Kämpfer verkleideter im Schulgebäude zu feuern. Aus einer Schnellladewaffe, einer sogenannten Pumpgun und einer Handfeuerwaffe. Der Täter soll sich besonders Erwachsene, Lehrer also, als Opfer herausgesucht haben.
Man hatte schon das Gefühl, das ist ein neues Phänomen. Da ist irgendetwas anders als bei einem anderen Tötungsdelikt, das zum Beispiel aus einem Rachemotiv, aus einem Habgiermotiv, aus dem Ruder gelaufenen Beziehungsstreit oder was immer resultiert. Und das hat mich interessiert.
Auf die ersten Polizeibeamten, die sich der Schule nähern, feuert der Täter sofort, trifft einen 33-jährigen Polizeiobermeister, Vater zweier Kinder, tödlich. Danach erschießt der Amokläufer sich selbst. Der Amokschütze ist offenbar 19 Jahre alt und wurde wegen schlechter schulischer Leistungen des Gymnasiums verwiesen. Die Tat ein Racheakt.
Der hat sein eigenes Leben überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Das war nur so ein Auslöser, dass dieser Schulverweis praktisch hinzukam. Und dann hat er genau das getan, was er eigentlich schon über ein Jahr intensivst geplant hat. Er hat angefangen, sich im Schützenverein anzumelden. Er hat sich die Waffen besorgt. Er hat keinerlei Zukunftspläne konstruktiver Art mehr verwirklicht. Also er hat sich zum Beispiel nicht an einem anderen Gymnasium angemeldet, um sein Abitur zu machen. Bei ihm drehte sich alles nur noch um die Vorbereitung auf die Tat.
Keiner erkannte, was der spätere Täter vorhatte. Heute weiß die Wissenschaft mehr.
Also ich würde aus der Rückschau sagen, dass wir heute wissen, wie solche Täter strukturiert sind, wie ihre Persönlichkeit ist, warum sie das tun, dass sie solche Taten lange im Kopfe wälzen und planen und dass sie auch zu erkennen sind. Also den Eltern hätte möglicherweise auffallen können, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass man Monate vor einer angeblichen Abiturprüfung, dass man da natürlich nicht stundenlang jeden Tag bis spät in die Nacht hinein Online-Spiele zockt. Es war damals auch so, dass bestimmte Äußerungen und Gesten im Unterricht im Nachhinein auffielen, aber damals eben nicht.
An dem Präventionsprojekt hat auch Jens Hoffmann mitgearbeitet. Er ist Diplompsychologe und leitet das Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt. Er und seine Kolleginnen und Kollegen beraten Unternehmen und Behörden, die von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen bedroht werden. Sie analysieren den jeweiligen Fall, erstellen sogenannte Fallanalysen. Gleichzeitig werten sie ihre Arbeit wissenschaftlich aus. Für ihn ist es wichtig, nicht von einem Fall auf andere zu schließen.
Die Gefahr ist, dass man eben nicht 2, 3 Fälle, die man im Kopf hat, und dann das Ganze als Prototyp nimmt. dann habe ich möglicherweise selbsterfüllende Prophezeiungen über sehr anderes. Und da ist es natürlich auch sinnvoll, dass man dann auch die internationale Literatur betrachtet, dass wir dann eben auch die Veränderungen dann mit aufnehmen, bewerten und dann auch in unsere Einschätzungsinstrumente und Erfahrungen mit einfließen lassen.
Das sei vor allem wichtig, um auch neuen Phänomenen auf die Spur zu kommen, wie etwa dem Incel-Phänomen.
Das sind junge Erwachsene, die keine Frau finden und die dann einen Frauenhass haben. Und dann gab es mehrere Gewalttaten. Zunächst war das in Kanada gewesen, wo zum Beispiel auch ein Auto genutzt wurde, um Leute totzufahren mit diesem Incel-Ideologie dahinter.
Auch Britta Bannenberg baut auf die wissenschaftliche Forschung. Und sie spricht mit Betroffenen, studiert die Akten von Amoktätern, deren Tagebücher und Interneteinträge.
Daraus kann man ersehen, dass die jahrelang Gewalt- und Tötungsfantasien hatten und dass es da Steigerungsmomente gab. Sich auf einmal fragen, wie könnte ich es denn machen? Mit welchen Waffen? Wo? Wie viele Leute will ich umbringen? Das ist nicht immer alles real, aber das sind Fantasien, die sich dann zuspitzen. Das heißt, man fängt an zu verstehen, wie diese Menschen denken. Und warum sie vielleicht so denken.
Die nächsten Schritte? Die Amokläufe werden mit anderen Gewalttaten verglichen und dann geprüft, worin sie sich unterscheiden. Alle Informationen werden zusammengetragen. Typische Merkmale von Amoktätern kristallisieren sich heraus, Täterprofile entstehen.
In der Regel sind diese Personen sehr zurückgezogene Einzelgänger, die sich dann eben über das Internet mit den Themen Tod, Töten, Attentaten sehr vertraut machen. Da muss man immer schauen, ist das eine isoliert lebende Person oder ein Einzelgängertyp? Wer hat möglicherweise Zugang zu ihm? Gibt es möglicherweise die Gefahr, dass diese Person auf Schusswaffen zugreifen könnte? Gibt es auffällige Aktivitäten in den sozialen Netzwerken oder im Internet? Hat man vielleicht sogar so etwas gesichert?
Fragen, die sich damals beim Amoklauf von Erfurt noch keiner stellte. Hörfunk und Fernsehen berichten den ganzen Tag.
Eine Stadt steht unter Schock. Die 180 überlebenden Schüler und ihre Eltern werden in einer Turnhalle psychologisch betreut. Am Nachmittag holen sie ihre unter Schock stehenden Kinder ab. Schüler vom Gutenberg-Gymnasium berichten.
Es war ein maskierter Mann, also Sturmmaske, schwarz angezogen, hat hinten eine Waffe auf dem Rücken angeschnallt und kam aus der Toilette. Ging an uns vorbei, guckte uns nicht großartig an, ne? Ging weiter, ging zum Sekretariat, klopfte an, da wurde die Tür aufgemacht, soweit ich das gesehen habe, und schoss in das Sekretariat rein.
Erfurt im Januar dieses Jahres. Das Gutenberg-Gymnasium. Zentral, mitten in der Stadt. Ein altes Gebäude mit großen Fenstern, dreigeteilt mit roten Ziegeln, links und rechts umrannten Teilgebäude mit Spitzdächern die Schule. Eine Gedenktafel mit den Namen der Toten erinnert an den Amoklauf. Vor der Schule führt eine lange Treppe zum Haupteingang. Zum Sekretariat ist es ein langer Gang. Einen ähnlichen Weg muss der Täter auch genommen haben. Christina Alt leitet das Gymnasium seit 31 Jahren, also auch schon damals, 2002. Ihr Büro liegt nur ein paar Meter entfernt von dem Raum, in dem ihre Stellvertreterin und Sekretärskollegin waren.
Ich fand beide Damen da an ihrem Arbeitsplatz und ich habe zwar in dem ersten Moment verstanden, dass es sich hier um zwei getötete Menschen handelt. Aber es hat mich lange Zeit gekostet, um zu verstehen, dass es diese Personen nicht mehr gibt. Das realisiert man erst wesentlich später.
Robert Steinhäuser hat ganz gezielt Lehrkräfte attackiert, die beiden Schüler, die getötet wurden, und ist ja auch gezielt in einzelne Klassenräume jeweils hinein, hat versucht, Lehrkräfte zu entdecken und diese dann gezielt mit mehreren Schüssen zu attackieren. Dass er nun gerade die ihm besonders verhasste Frau Alt, die Schuldirektorin, nicht getroffen hat, ist reiner Zufall.
Viele Menschen in Deutschland konnten nicht begreifen, was da geschehen war. Alles schien so irreal.
Das habe ich auch gedacht und manche haben auch Tage gebraucht, um erstmal zu realisieren, ich wache nicht auf aus einem Albtraum, sondern das ist die Realität.
Kriminologin Britta Bannenberg hat inzwischen viel über die Tat erforscht und auch ein Profil des Täters erstellt.
Robert Steinhäuser war nie ein guter Schüler. Der hat sowohl Lehrer und Lehrerinnen verachtet, wie auch Probleme mit den Mitschülern gehabt. Er hatte keine Erfolgserlebnisse in der Schule, hielt sich aber für jemanden, der anderen überlegen war. Und er fing an, sich mit Columbine zu beschäftigen, mit der Amoktat aus den USA vom 20. April 1999. Davon war er fasziniert und es war für ihn die Lösung seiner Probleme.
Die Eltern des Täters waren der Schule bekannt, weil die Schullaufbahn des Jungen war ja von Anfang an problematisch und es gab sehr viel Gesprächsbedarf immer und immer wieder, um nach anderen und neuen Wegen zu suchen.
Verhindert hat das die Tat nicht. Für Schulleiterin Christine Alt ist das Projekt von Britta Bannenberg auch deshalb ein sehr wichtiger Schritt. Doch es müsse noch viel passieren, Amoktaten vorzubeugen.
Der Lehrer allein kann das nicht schaffen. Also wir bräuchten ein Netzwerk. Und jetzt habe ich seit einigen Monaten, das bedenken Sie jetzt mal, nach 19 Jahren eine Schulsozialarbeiterin im Hause. Das ist eine starke Leistung, ne?
Das Präventionsprojekt der Kriminologin Britta Bannenberg hat vermutlich einige Gewalttaten verhindert. Ihre wissenschaftliche Forschung ist das Fundament. Die Anrufe, die bei ihr eingehen, sind der Schlüssel, Amoktätern auf die Spur zu kommen. Am Ende übergibt sie alle Informationen der Polizei.
Also die Polizei wird in der Regel, ich sage mal, in etwa 80% der Fälle eingeschaltet, in Absprache mit den Anrufern. Und es gab dann auch Fälle, da haben die Personen, die überprüft wurden, sogar ganz klar gesagt, ja, wenn sie jetzt nicht gekommen wären, hätte ich das in ein paar Tagen durchgezogen. Ich hätte Menschen getötet.
Ein Fallbeispiel. Zitat aus dem Polizeibericht.
Im Frühjahr 2019 konnte im Zuge polizeilicher Ermittlungen ein 18-jähriger Mann aus Hessen ermittelt werden, der versucht hatte, auf verschiedenen Darknet-Marktplätzen eine Schusswaffe zu erwerben. Kurz vor Abschluss des Kaufs einer halbautomatischen Pistole mit 100 Schuss Munition wurde er festgenommen. Im Verlauf der Vernehmungen gab er an, dass er die Waffe zur Durchführung einer Amoktat in einem hessischen Schnellrestaurant habe nutzen wollen. Aufgrund jahrelangen Mobbings in der Schule habe er sich an ehemaligen Schülern rächen wollen.
Ein wichtiges Fazit der bisherigen Forschung von Britta Bannenberg, Christian Seifert und Jens Hoffmann: Amoktäter planen ihre Tat lange zuvor. Sie begehen sie niemals spontan. Darin liegt auch eine Chance der Prävention.
In dieser Planungsphase ist es erfahrungsgemäß so, dass diese Täter mehrfach im Kreis von Bekannten, den wenigen Kontakten, die sie haben, Andeutungen machen, dass sie sehr stark mit Amoktaten sympathisieren. Sie drohen in der Regel zwar nicht direkt, indem sie sagen, ich mache am Dienstag eine Amoktat, aber sie lassen erkennen, dass sie es positiv begrüßen würden, wenn eine Amoktat stattfindet. Sie deuten teilweise auch an, dass es von ihnen eine Gefahr geben könnte. Das sind die Anhaltspunkte, um genauer nachzufragen. Und wenn das gelingt, verhindert man in der Regel die Tat.
Hans Rubenig zu einem Forschungsprojekt an der Universität Gießen, Amokläufe an Schulen möglichst früh zu erkennen. Das war aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die Musik kam heute von Sons of Kemet. Hier geht's gleich weiter mit den Jazz Facts. Und einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber.
Musik.